Ja, es ist schön, heute mit euch diesen Sabbat hier zu feiern. Dankeschön für die lebendige Gemeinde, für die lebendigen Erfahrungen. Wenn ich solche Erfahrungen höre, dann kann ich lange hören. Auch es geht bei mir ohne Predigt. Weil in Mitte dieser Erfahrungen steht eine Glaubenserfahrung, steht Gott. Das haben wir auch gesungen, Jesus Christus in unserer Mitte, deswegen ist es schön. Dankeschön. Danke auch für die lebendige Gesprächsrunde jetzt da oben bei der Jugend und mit Gerhard. Das war schön. Alle haben sich so beteiligt. Super. Und Dankeschön, ich habe schon bevor ich ein Wort gesagt habe, ein Geschenk bekommen. So eine Gabe von der Gemeinde. Obst aus dem Garten. Dankeschön. Ich bin zum ersten Mal bei euch und Gerhard hat mich öfters eingeladen, es hat doch geklappt. Bin schon 8 Jahre hier in der Gegend, bin Prediger in 4 Gemeinden, eine Gemeinde in Nürnberg, 2 in Erlangen und eine in Forchheim. Wie gesagt, seit 2010 und bei euch bin ich einer der letzten Predigten, weil ich werde im Herbst versetzt. Deswegen ist es schön, am Ende meines Dienstes bei euch zu sein. Ich finde es klasse, die Gemeinde so lebendig und schön. Ich bin in Republik Moldawien geboren. Vielleicht weiß jemand, wo das irgendwo ist. Man weiß es, wenn Deutschland mit Moldawien spielt, Fußball. Mindestens war es früher, war es immer so 7-0, 6-0. Sonst weiß man wenig, aber ich bin schon mit 16 Jahren weg von zu Hause in unterschiedlichen Ländern gelebt, auch gedient. Und meine nächste Reise jetzt als Dienst nach der Versetzung bringt mich wieder im Ausland mit meiner Frau. Wir werden ab November nach Bangladesch umziehen, zu einer Missionsreise. Ja, daher ist es, wir haben es gelernt, den letzten Tag in Deutschland so zu genießen. Warum genießt man nur dann etwas, wenn man verliert oder weggeht? Ja, Brot schmeckt besser jetzt. Die Straßen sind so gut. Und in einer Gemeinde hat mir gesagt, ja, jetzt wissen wir, warum Gott uns diese Hitze gegeben hat, damit ihr euch einübt, dass ihr lernt, wie es in Bangladesch sein wird. Weil bei uns wird es so sein, wie jetzt im August, im Juli, die ganze Zeit da heiß. Und deswegen sagt er, jetzt müssen wir leiden für euch, aber wir tun das gerne, sagt mir die Gemeinde. Ja, wir haben so einen missionarischen Geist und ich glaube, es ist gut. Gott sagt uns, jetzt ist Zeit mal, dass ihr mal euch in eine Welt begibt, wo ihr viel Vertrauen zu mir braucht. Ja, vielleicht so viel jetzt zu mir. Wenn ihr dann Fragen habt, danach werde ich noch ein bisschen bleiben. Hier zum Potluck können wir noch ein bisschen reden. Apostelgeschichte. Ich finde es ein sehr gutes Buch. Man kann vieles lernen von Apostelgeschichte. Wir haben in einer meiner Gemeinde jetzt im Juli ein Gemeindewochenende gehabt und wir haben das ganze Gemeindewochenende damit verbracht, dass wir eine biblische Olympiade gehabt haben. Wir haben es Apostelgeschichte durch Fragen kennengelernt und es ist sehr spannend. Sehr viel kann man von der Apostelgeschichte lernen und ich habe es gemerkt, mindestens die Gruppe, wo ich da war, oben, da kennt euch sehr gut in der Bibel und trotzdem, ich werde die Geschichte lesen, vorlesen, dass vielleicht die nicht so gut kennen, dass sie die Geschichte nochmal mithören oder mitlesen. Aber Schwester White sagt, dass eigentlich dieses Buch hätte einen anderen Titel verdient. Eigentlich müsste man dieses Buch anders besser nennen. Und ihr habt es vielleicht gesehen, es geht nicht, sie sagt, die Taten des Heiligen Geistes. Es geht nicht in erster Linie um Jünger, was sie gemacht haben. Weil dann kann es ein Stolz entstehen. Ja, wir sind gut, wir haben so viel gemacht. Sondern es geht um die Taten des Heiligen Geistes durch die Jünger. Und eigentlich die ganze Geschichte geht um die 30 Jahre insgesamt. Anfänge der Gemeinde, große Erfolge, große Probleme. Da, wo Gott segnet, da kommt der Satan und sieht was. Ja? Er sagt, oh, das muss nicht so gut. Da gibt's Verfolgung, da gibt's Wunder, da gibt's Gemeinschaft, da gibt's Gebet, da gibt's Mission. Alles wie in echtem Leben. Ich glaube, das ist immer so. Da, wo wir Erfolg haben, dann merken wir, jemand will dieses Erfolg ausnutzen. Da, wo es Krisen sind, dann plötzlich kommt die Gemeinde zum Gebet mehr. Ich weiß, wir wünschen uns ab und zu, wenn wir Apostelgeschichte lesen, dass in unserer Gemeinde so es ist, wie es in der Apostelgeschichte, ersten Kapitel. Ja, wir haben eine Sehnsucht danach. Ah, wie schön es ist. Die Menschen kamen täglich zum Gebet, täglich zum Bibelstudium. Ah, es ist schön. Warum haben wir es heute nicht? Und ich habe meiner Gemeinde gesagt, naja, wenn ihr diesen Zustand haben wollt, dann müsst ihr auch das andere wollen, nämlich die Verfolgung, die Krise. So sind wir Menschen. Da, wo es Krise ist, dann kommt die Gemeinde zusammen, mehr. Und das erleben wir immer wieder. Eine Krise, dann kommt die Gemeinde zusammen zum Gebet. Und hier, wir merken, diese ersten drei Kapitel, das sind ein paar Jahre, nicht einmal. Und dann kommt das normale Leben. Das ist immer so ein Leben. Einmal schön, einmal Krise und dann wieder zusammen. Und ich wünsche uns, dass wir das öfters erleben. Dass wir zusammen sind, dass wir zusammenhalten, dass wir beten und in dieses Zusammensein auf Jesus schauen. Ich fand da ein Plakat, wenn du einen Schritt zu Jesus machst, macht Jesus 100 zu dir. Ah, ich fand es gut, weil das passt ein bisschen zu der Predigt. Auf Jesus schauen, in unserem Leben, in unserem Gottesdienst, in meiner Predigt, das will ich. Und ich will das machen in einer Geschichte, in der Apostelgeschichte, Kapitel 3. Und wir wollen etwas lernen. Ich sehe hier die Uhr da. Okay. Apostelgeschichte 3, eine bekannte Geschichte, ich lese sie trotzdem, damit es nochmal ganz nah ist jetzt. Petrus und Johannes gingen aber miteinander in den Tempel hinauf um die neunte Stunde, da man zu beten pflegte. Und es wurde ein Mann herbeigebracht, der lahm war von Mutterleib an, den man täglich an die Pforte des Tempels hinsetzte, die man die Schöne nennt, damit er ein Almosen erbitten konnte von denen, die in den Tempel hineingingen. Als dieser Petrus und Johannes sah, dass die in den Tempel hineingehen wollte, bat er sie um ein Almosen. Da blickte ihn Petrus zusammen mit Johannes an und sprach, sieh uns an. Er aber achtete auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Da wurden sogleich seine Füße und seine Knöchel fest, und er sprang auf und konnte stehen, lief umher und trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und alles Volk sah, wie er umherging und Gott lobte, und sie erkannten auch, dass er derjenige war, der um des Almosens willen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was mit ihm geschehen war. Da sich aber der geheilte Lahme zu Petrus und Johannes hielt, lief alles Volk voller Staunen bei ihnen zusammen in der sogenannten Halle Salomos. Als Petrus das sah, wandte er sich an das Volk, ihr Männer von Israel. Weshalb verwundert ihr euch darüber oder weshalb blickt ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knechten Jesus verherrlicht. Ihn habt ihr ausgeliefert und habt ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Puh, schöne Geschichte. Es ist genauso eine Erfahrungsgeschichte, wie einer von euch jetzt erzählt hat. Stellt euch vor, jemand hat das erlebt und dann kommt in der Gemeinde und erzählt, wisst ihr, was ich erlebt habe? Wir sagen sehr oft in der Mathematik, 1 plus 1 macht 2. Ist das immer so? Was ist, wenn dieser 1 Gott ist? 1 plus 1 und 1 ist Gott. Dann ist gleich ein Wunder. Ich finde immer wieder, wie wunderbar Gott arbeitet in der Bibel. Er sucht nach Partnern. Ihr habt es vielleicht gemerkt, und wenn ihr liest, Gott macht sehr wenig allein. Auch nicht. War der Heilige Geist, war gut. Ja, gut. Ja, okay, gut. Schöpfung. Was gibt's noch allein? Was hat Gott noch allein gemacht? Geschrieben, okay. Und er erzählt mir die Erfahrungen, wo er nicht allein gemacht hat. Und er hätte allein machen können. Hätte er nicht das Volk Israel aus Ägypten allein führen? Nein, er hat Menschen gebraucht. Hätte er nicht die Arche selbst darstellen können? Nein, er hat Menschen gebraucht. Hätte er nicht die Jericho so selbst mit einem Wort zerstören können? Nein, er wollte, dass die Menschen herumlaufen. Er merkt, er wird es immer sehen, Gott braucht Menschen, um etwas zu bewirken. Er sucht nach Partner. 1 plus 1 mit Gott ist nicht 2, sondern kann Wunder sein. Und das finde ich spannend. Und das ist wünschenswert, wenn ich die Bibel verstehe, das ist Gottes Plan. Mit Menschen für andere Menschen zu arbeiten. Er hätte auch durch Steine predigen können. Er hätte einen Engel nach Neumarkt schicken können und dann ist alles erledigt, was ihr euch so wünscht. Aber er schickt euch. Er schickt mich, er schickt uns. Wie kann so eine Partnerschaft aussehen zwischen einem Mensch und einem Gott? Und in dieser Geschichte hier möchte ich so ein paar Punkte heraus betonen, was hier in dieser Geschichte ich sehe. Menschen, die auf Gott sich einlassen und die Gott segnet und durch sie andere werden gesegnet. Hier wird von Petrus und Johannes erzählt, dass sie gehen zu der 9. Stunde in den Tempel zu beten. Und sie pflegten das öfters zu machen. Das war ihre Gewohnheit und da sehen wir öfters das. Menschen, die das Richtige tun, sie werden von Gott gesegnet und gebraucht für andere Menschen. Was meine ich mit Richtiges tun? Ab und zu fragen mich Leute, was sollen wir tun? Ich möchte was tun. Ich möchte was für Gott tun. Was soll ich tun? Ach, und ich bin als Prediger ab und zu versucht, eine Antwort zu geben. Und dann, wenn die Person sagt, naja, habe ich es jetzt probiert, funktioniert nicht, dann wer ist der Schuldige, ist der Prediger schuldig. Ich habe gelernt zu sagen, tue das, was du denkst, es ist richtig. Was du aus deiner Erfahrung, aus der Bibel, aus deinem Kenntnis weißt, dass es richtig ist, tue das. Das ist der erste Schritt. Wenn du etwas für Gott tun willst, dann tue das, was du denkst, das ist richtig. Und wenn das nicht richtig ist, wird jemand dir schon sagen. Gott wird schon dir irgendjemand sagen, nee, das ist nicht richtig. Aber in diesem Fall, Petrus und Johannes will predigen. Was tun sie? Sie tun das, was sie immer getan haben. Sie gehen zum Tempel. Sie fangen da an. Sie gehen zum Tempel zu beten, zu Gebetsstunde. Und was ich hier schön finde, sie gehen gemeinsam. Warum steht hier nicht, dass Petrus ging? Warum Petrus und Johannes? Und dann später geht auch Petrus und Johannes, Petrus und Johannes, Petrus und Johannes, zu zweit. Wo gibt es noch diese zu zweit bei Jesus? Als Jesus die 70 Jünger aussendet, sendet er wieder zu zweit. Warum? Es ist viel einfacher und besser, dass man zu zweit geht, dass man einander unterstützt, füreinander betet und dass man vielleicht unterschiedlich ist. Petrus und Johannes sind unterschiedliche Typen. Petrus ist sofort hat die Lösung, sofort hat eine Strategie, er möchte sofort was erledigen. Und Johannes, der Jüngste, vielleicht etwas so zurückgezogen und sagt, Petrus, mach mal langsam, lass uns überlegen. Und Gott, glaube ich, schickt ab und zu uns unterschiedliche Menschen. Deswegen sind wir in der Gemeinde unterschiedlich. Was wäre, wenn wir alle gleich wären? Vielleicht wäre es weniger Probleme, aber es wäre vielleicht langweiliger. Gott nutzt uns so, wie wir sind, unterschiedlich. Das finde ich gut. Und hier wird es betont, gemeinsam. Sie gehen gemeinsam zum Tempel, um zu beten. Ich betone immer als Prediger, eins, was wichtig ist für einen Gläubigen, ist Gebet. Persönliches Gebet, aber nicht nur. Gebet in der Gemeinde. Gemeinsames Gebet. Und hier wird betont, dieses gemeinsames Gebet. Die Bibel sagt, wo zwei oder drei in meinen Namen gesammelt sind, zusammen sind, dann bin ich da. Zwei oder drei. Ihr merkt, wir brauchen einander. Der Glaube braucht einander. Es gibt keinen Menschen, der in der Bibel sagt, es hat zum Glauben gefunden und der Heilige Geist hat ihn geführt, allein auf der Straße. Apostel gesagt, hat zur Gemeinde geführt. Da, wo die Gläubige waren. Partnerschaft miteinander und Partnerschaft mit Gott. Einander unterstützen, ergänzen, das finde ich eine schöne Gemeinde. Unterschiedlich sein und doch zusammen. Petrus und Johannes kommen zum Beten. Und das ist für mich der erste Schritt, wenn jemand Gott dienen möchte. Was soll man tun? Das Richtige tun. Was ist das richtig? Zu beten. Was ist noch richtig? Gemeinsam zu beten. Es gibt Leute, die sagen, wenn du eine Gemeinde kennenlernen möchtest, wie lebendig sie ist, wie aktiv sie ist, beobachte sie bei der Gebetsstunde. Die Gebetsstunde sagt sehr viel über Gemeinde. Ich kenne euch nicht, ich kenne eure Gebetsstunde nicht, deswegen ist jetzt nichts Persönliches. Aber Gemeinde ist da, wo die Gebete leben, wo man zusammenkommt und betet füreinander. Und deswegen, das Erste, was man tun soll, wenn man bereit ist, für Gott was zu tun, das zu tun, was man weiß, dass es richtig ist, zu beten, zur Gemeinde zu gehen, miteinander zu sein, das Richtige zu tun. Und es bedeutet nicht, das Richtige zu tun, nur das, was man sieht, was spektakulär ist, sondern auch das Richtige tun, vielleicht im Hintergrund. Täglich. Die Jünger waren täglich zusammen, täglich gebetet, täglich was gemacht, aber auch vielleicht so im Hintergrund, aber gewissenhaft. Für Gott und treu und täglich. Gott segnet und benutzt Menschen, die sich unterbrechen lassen. Ich komme aus Südeuropa und wir sind so in unserer Kultur viel spontaner. Als ich nach Deutschland kam, dann habe ich gemerkt, oh, ich muss vieles anders planen. Du kannst nicht jemanden besuchen sofort, wenn du es willst. Es ist schön, man kann planen, aber diese Spontanität ab und zu fehlt uns, ja, der Südeuropäer. Ich habe jetzt gelernt, wo ich das gelesen habe, ab und zu müssen wir uns unterbrechen lassen. Wie gehst du damit um, wenn du einen Plan hast für deinen Tag? Du hast jetzt von deiner Schule erzählt und du machst einen Plan. Und dann plötzlich geschieht was anderes. Gott hat was dazwischen geschoben. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich unterbrechen werde? Ich habe was Wichtiges und ich werde unterbrechen. Wie gehe ich damit um? Zeit für andere Menschen zu haben, zu planen, Zeit zu nehmen zum Gespräch, Zeit zu nehmen zum Hören. Und wir kennen die Geschichte von den guten Samariter. Ja, da waren drei Leute, hatten einen richtigen Plan vor sich, wichtigen Plan, und Gott schiebt was dazwischen und sagt, naja, wie wirst du damit umgehen, mit dieser Unterbrechung? Und zwei haben gesagt, nee, ein anderes Mal. Und der gute Samariter sagt, nee, ich nehme mir Zeit jetzt. Obwohl mein Plan anders aussieht, aber ich ist für mich dieser Mensch wichtig. Und tatsächlich, Geschwister, ich glaube, nicht umsonst sagt die Bibel, die Menschen werden euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe bedeutet Zeit. Zeit für Menschen. Nehme ich mir genug Zeit? Oder ist das meine Beziehung zu Menschen auch so eine Fastfood-Beziehung, wir sind gelernt, alles schnell zu machen. Auch so fast von bis, wie geht's dir? Und dann geht's schneller. Ich höre gar nicht die Antwort, ob der anderen gut, schlecht oder geht. Zeit für Menschen, ist es für mich als Christ wichtiger als Beruf? Wichtiger als Geld? Es gibt viele Entschuldigungen. Und ich kenne das von mir, um sich zu entschuldigen, nicht so flexibel zu sein. Petrus hier hätte sagen können, wir gehen jetzt zum Gebet, wir kommen zu spät. Lass uns ein anderes Mal. Oder diese Leute stören immer. Die stehen immer da, die verlangen immer Geld. Warum immer nach Geld? Warum fragen sie nach Gott? Warum fragen sie nach Geld? Ja, gibt es immer Entschuldigung. Warum ich muss immer helfen? Warum nicht der andere? Ich bin doch zu alt. Ich bin doch zu jung. Ich bin doch unerfahren. Warum ich? Warum nicht der andere? Gott segnet Menschen, die ein Auge für andere Menschen haben. Das finde ich schön. Einfach Augen haben, Interesse zeigen für den anderen. Zeit für Menschen, Interesse zeigen. Und da merkt ihr, da kommt zusammen so ein Puzzle. Gebet, Zeit für den anderen. Stellt euch vor, das ist gemein. Wenn jemand sagt, was beschreibt eure Gemeinde? Wir beten viel zusammen. Was beschreibt so eure Gemeinde? Wir haben Zeit füreinander. Wir kennen, was so in deinem Leben so geht. Wir wissen, wo wir helfen, wo wir einsteigen. Und ich glaube, das ist sowas von wunderschön. Und Gott kann solche Menschen, die so leben, segnen und dadurch auch andere Menschen gesegnet werden. Gott wurde auch unterbrochen. Er hat die Welt geschaffen, er regiert in der Universum und plötzlich kommt die Sünde da. Plötzlich wird er unterbrochen. Was macht Gott? Er sagt, jetzt habe ich keine Zeit für diese Welt. Sondern er macht was, um uns zu erlösen, um uns von dieser Sünde zu befreien. Er nimmt sich Zeit, er lässt sich unterbrechen und er findet eine Lösung. Und diese Lösung ist Jesus, der für uns starb. Vielleicht noch etwas, was wir lernen können aus dieser Geschichte, ist, Gott benutzt Menschen, die Not sehen und aktiv werden. Not sehen und aktiv werden. Viele Menschen sehen die Not. Wir sehen das im Fernsehen sehr oft, auf der Straße sehr oft, aber dann gehen wir weiter. Nicht jedes Mal werde ich aktiv, wenn ich eine Not sehe, aber Gott segnet die Menschen, die Not sehen und aktiv werden. Menschen, die sich für die andere einbringen, machen das nicht, weil sie wenige Probleme haben, sondern weil sie beschlossen haben, dass es segensreicher ist, zu geben als zu nehmen. Ich kenne viele Christen, die sagen, ich habe die Not gesehen, ich werde beten. Ist das falsch? Nein. Man muss beten, das haben wir jetzt gelernt. Aber da, wo das Gebet keine Hände hat, wo das Gebet keine Füße hat, keine Augen hat, wo das Gebet mich nicht zum Aktivwerden bewegt, ist für mich kein richtiges Gebet. Ab und zu empfinde ich, dass ich selber sage, ich werde für dich beten, gehe ich nach Hause, ich vergesse. Ab und zu ist das eine Entschuldigung, um nicht zu helfen, sage ich bete. Beten ist wichtig, aber beten soll mich zum aktiv werden führen und nicht nur einfach weg vom Problem. Aktiv werden, helfen. Gott hat unsere Not gesehen und wurde aktiv. Von ihm lernen wir. Genauso in dieser Situation aktiv werden, weil Gott wurde aktiv. Menschen, die geben, die helfen, sind Menschen, die immer umgeben sind von anderen Menschen. Habt ihr es schon erfahren? Die Menschen, die anderen dienen und helfen, die haben immer viele Freunde. Alle wollen bei ihnen sein. Ab und zu gibt es Leute, ja, mich begrüßt keiner, zu mir kommt keiner, mir hilft keiner. Aber die Leute, die anderen helfen, die haben immer viele Freunde. Warum denn? Es geht nicht nur so viel um Helfen, um Geld, sondern es geht um Hoffnung. Wenn du jemandem hilfst, du hilfst in erster Linie mit Hoffnung. Und das brauchen die Menschen mehr als Geld. Viele suchen nach Geld, weil sie glauben, durch Geld wird alles andere gelöst. Aber eigentlich, was die meisten Menschen brauchen, ist Ermutigung, Hoffnung, Mut. Und das können wir geben. Hier, was Petrus sagt, kommen zu ihm und sagt, blick den Petrus zusammen und sieh uns an. Und plötzlich wird Hoffnung erweckt. Was denkt der arme Mann? Er wird uns mehr was geben. Aber ist Hoffnung da? Wenn ich etwas gebe, wenn ich jemandem helfe, dann wecke ich Hoffnung an. Dann stärke ich ihn. Viele Menschen sagen, ja, ich habe diese Gabe des Gebens nicht. Ich bin so introvertiert. Ich habe diese Charisma nicht. Es geht nicht um Charisma. Es geht um inneren Wunsch, anderen zu helfen, bei anderen da zu sein. Und im Sinne, wenn ein Mensch diese Gabe des Gebens hat, und das gibt der Heilige Geist, dann würde er in der Gemeinde kommen, zwei Menschen. Einer kommt und hat diese Gabe des Gebens nicht und kommt in der Gemeinde und sagt, wie sehe ich heute aus? werden die Leute merken, wie ich heute angezogen bin. Ich habe heute eine schöne Krawatte. Ich habe es, es gibt, oder haben die Leute gemerkt, was ich heute erzählt habe? Es geht um mich. Und wenn jemand kommt und möchte dienen, dann denkt er anders, wer braucht heute eine Umarmung von mir? Wer braucht heute ein Gebet von mir? Wer braucht heute eine Unterstützung? Wie kann ich heute in der Gemeinde dienen? Wie kann die Technik heute oder irgendetwas an der Gemeinde tun? Das sind unterschiedliche Einstellungen. Wenn ich an mich denke und wenn ich an andere denke. Und ein Auge für die anderen zu haben, das baut die Gemeinde auf. Das lebt die Gemeinde. Menschen helfen, wecken Hoffnung auf und das lernen wir wieder von Jesus. Bei Jesus steht, war immer die ganze Menge um Jesus herum. Warum? Weil er hat den Menschen Hoffnung gegeben, hat sie geheilt, er hat sie Essen gegeben. Die waren da aufgehoben. Und ich glaube, das können wir auch Menschen anbieten. Menschen, die das nutzen, was sie haben. Wieder eine Lehre hier aus dieser Geschichte. Das nutzen, was wir haben. Was habe ich, das ich weitergeben kann? Es gibt keinen Menschen in dieser Welt, der nichts hat. Was habe ich, was ich weitergeben kann? Ein gutes Wort? Wenn ich kein Geld und Silber habe? Was habe ich? Was kannst du weitergeben? Eine Erfahrung? Eine Hilfe? Was hast du? Was hat Gott dir gegeben? Schaut mal hier, was hier in diesem Text steht. Vers 6. Da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht. Hatte kein Geld. Und es gibt viele von uns, die wir kein Geld haben, das wir weitergeben. Nicht mal für uns haben einige nicht genug. Aber was ich aber habe, das gebe ich dir. Was hat er? Im Namen Jesu Christi des Nazaren, steh auf und geh umher. Ist es nicht Punkt hier? Macht hier keinen Punkt, sondern liest weiter. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Und nur danach geschieht das Wunder. Habt ihr gemerkt? Er betet, er sagt, ich werde für dich beten. Aber dann er geht und gibt ihm die Hand und sieht. Und in diesem Moment geschieht das Wunder. Nicht nur beten, sondern aktiv werden. Tue, was du kannst. Gib, was du hast. Und wenn es nur deine Hand ist, gib die Hand und zieh es. Und dann geschieht das Wunder. Glaube und Hand. Glaube und Tun. Das sind immer diese Sachen, die im Glauben so wichtig sind in unserem Leben. Glauben und Tun. Die Menschen, die ein großes Herz haben, sie finden immer etwas, was sie weitergeben können. Es gibt immer was, um weiterzugeben. Und dann, was ich von Petrus und Johannes hier lerne, ist, sie verstehen, dass die Quelle des Wunders nicht sie sind. Sie merken, die Menschen laufen ihnen hinterher. Ich habe gesagt, wenn jemand hilft, dann hast du eine große Menge, die hinterherlaufen. Und sie sagen, nicht wir, nicht unsere Frömmigkeit, nicht unsere Macht, sondern Gott hat das gemacht. Er lenkt die Aufmerksamkeit auf Gott. Sogar wenn ich was gebe, sogar wenn ich nur die Hand gebe, und wenn mir anmaße, das ist, oh, ich habe so eine schöne Hand. Ich habe eine starke Hand, nicht wahr? Dann ist es nicht. Gott hat mir die Hand gegeben. Er hat mir den Impuls gegeben, dass ich die Hand ausstrecke. Und Gott macht das Wunder. Er ist die Quelle dessen, was ich habe, was ich bin und was ich weitergebe. Und dafür braucht Gott Menschen in dieser Partnerschaft. Er will nicht alleine nur die anderen segnen. Er möchte auch uns segnen, indem er uns nutzt, um ein Segen für andere Menschen zu sein. Gott gibt, der Mensch empfängt und gibt weiter. Gott füllt ein, der Mensch gießt aus. Und so will Gott. Und er wird immer so machen bis zu Ende. Und dann vielleicht das Letzte. Menschen, die bereit sind, sich Gott anzuvertrauen. Wir haben auch in der Sabbatschule gesprochen, naja, wann spricht der Heilige Geist zu mir? Wann soll ich den Schritt nach rechts, nach links gehen? Wohin soll ich gehen? Wie kann ich entscheiden? Aus diesem Prinzip verstehe ich aus dieser Geschichte eins. Wenn ich den ersten Schritt tue, dann tut Gott 100 zu mir. Wenn ich den ersten Schritt tue im Glauben, dann wird Gott ein Wunder tun. Ich muss keine Angst haben, den ersten Schritt zu tun. Und wenn Gott meint, dieser erste Schritt ist nicht gut, er wird mir hinweisen, tue den anderen Schritt. Aber diesen ersten Schritt zu tun, auszuprobieren, versuchen, beginnen, ersten Schritt im Glauben und Gott wird das segnen. Ich glaube, hier wusste auch Petrus nicht, ob es der Wunder geschehen wird oder nicht. Aber er sagt, das habe ich, das glaube ich, das mache ich. Und Gott hat das gesegnet und es ist ein Wunder entstanden. Der Mensch beginnt im Glauben und Gott beendet in Herrlichkeit. Das finde ich krass. Ich tue etwas im Glauben und Gott führt das weiter. Er macht die nächsten Schritte mit mir, durch mich. Gott macht den Unterschied. Gott geben wir die Ehre, Gott groß machen und so finde ich diese Partnerschaft mit Gott. Und das, wie damals es geschehen ist, das kann geschehen auch hier bei uns, das geschieht immer wieder, haben wir von den Erfahrungen gehört, das baut die Gemeinde auf und dazu sind wir aufgerufen. Vielleicht noch eine schöne Geschichte am Ende, dass es zusammenhält. Ihr vielleicht habt es gehört von Moody, ein ganz bekannter Evangelist im letzten Jahrhundert, nee, das ist 19. Jahrhundert. Er ist in einer ganz, ganz armen Familie geboren und als er, Dwight Moody, als er 4 Jahre alt war, ist sein Vater verstorben und sie hatten viele Schulden. Und die Leute, die bei der Familie Schulden hatten, kamen, um alles wegzunehmen. Und er erzählt in seiner Biografie, dass diese Leute haben sogar das Holz aus dem Ofen genommen, was noch nicht verbrannt war. Alles. Und da sind sie auf der Straße. Und die Gemeinde, wo sie normalerweise sonntags gingen, haben sie in ein Zimmer gegeben, sie haben da gewohnt. Und er erzählt besonders von einem Schuh, von seiner Schuhe. Er sagt, ich hatte ein paar Schuhe. Und ich konnte nicht in der Gemeinde gehen, barfuß. Ich habe die Schuhe immer getragen und dann in der Gemeinde angezogen, in der Gemeinde in schöne Schuhe und nach der Gemeinde wieder ausgezogen. Die ganze Woche barfuß gelaufen haben in der Gemeinde in der Schuhe. Und er sagt, das hat mich so sehr geprägt, dass ich gesagt habe, ich möchte den armen Kindern helfen, dass sie immer Schuhe haben. Und tatsächlich ist er ein Businessman geworden, hat viele Schuhe verschenkt gegeben und gesagt, das ist nicht genug. Schuhe reicht's nicht, ich möchte eine Schule bauen. Hat er eine Schule gebaut mit Internat, dass die Kinder da auch lernen können. Irgendwann gesagt, ich möchte mehr. Ich möchte Missionar werden. Und dann kommt er zum Prediger und sagt, Prediger, ich habe eine Botschaft, darf ich predigen in der Gemeinde? Der Prediger sagt, naja, darfst du. Er predigt, seine erste Predigt in seiner Gemeinde in den USA. Nach der Predigt, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, da steht er vor der Tür, begrüßt die Leute und alle, einige sagen, Dankeschön, war gute Predigt, da kommt der erste Diakon, das erzählt er in der Biografie. Und der Diakon sagt, predige nie wieder, geh, mach deine Schuhe, du machst die Schuhe gut, aber predigt nie, das ist nicht deins. Deine Grammatik war so schlecht, ich konnte mich gar nicht auf die Botschaft konzentrieren, nee, mach das nicht. Er ist betroffen, junger Mann noch, er sagt, ich möchte dienen. Er reist nach Europa, nach England, nach Irland und er hört eine Predigt in Dublin. Und der Pastor in dieser Predigt sagt so einen Satz. Die Welt wird sehen, was Gott mit und durch einen Menschen tun kann, der ihm vertraut. Oh, dieser einen Satz nimmt er mit nach Hause. Er sagt, der Pastor hat gesagt, was Gott mit einem Menschen tun kann, was ihm vertraut. Er sagt, der Pastor hat nicht gesagt durch einen reichen Menschen. Er hat nicht gesagt durch einen schönen Menschen. Hat nicht gesagt durch einen weißen Menschen. Hat nicht gesagt durch einen gebildeten Menschen. Hat gesagt durch einen Menschen. Ich bin der Mensch. Er fällt auf dem Knie und sagt, Gott, ich möchte diesen Mensch sein. Mach was aus mir. Die Geschichte erzählt jetzt andere Quellen, dass Dwight Moody einer der bekanntesten Evangelisten des 19. Jahrhunderts geworden ist. Er ist nach USA zurückgekommen, hat so mit Kraft und Heiliger Geist gepredigt, dass keiner hat mehr seine Grammatik gehört. Es war in den Hintergrund geraten. Und er ist tatsächlich einer geworden, wo ich sage, ein Mensch und ein Gott ist gleich nicht zwei, sondern ein Wunder. Ein Mensch und ein Gott und geschieht was. Und das möchte ich euch auch ermutigen. Gott ist derselbe geblieben. ein Mensch, und das kann ich sein, das kannst du sein, plus Gott, kann was bewegt werden in der Stadt, in der Gesellschaft. Und die Welt braucht solche Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Und das möchte ich euch ermutigen, besonders die jungen Menschen. Die jungen Menschen sind etwas freier zu ausprobieren. Probiert das mal aus mit Gott. Stellt euch zur Verfügung und Gott wird Wunder tun. Gott segne uns. Amen.